Vor ein paar Jahren hatte ich bei einem Freund die Gelegenheit, in seiner Gemeinde ein Gemeindemitarbeiterseminar durchzuführen. Und er hat gedacht, er möchte mir irgendwas Gutes tun, hat mich dann zum Ausgleich an einem Vormittag eingeladen, gemeinsam mit ihm zum Angeln zu gehen. Wir sind dann rausgefahren zu einem See und haben das so richtig traumhaft schön erlebt, hier in der Stille einfach da zu sitzen, die Schnur ins Wasser zu halten und zu denken, oh, willkommen im Land der Ruhe. Niemand stört und einfach nur still sein, den Gedanken nachgehen können, beten können. Absolut fantastische Atmosphäre, wie man sie nun wirklich sucht. Genau bis zu dem Augenblick, als tatsächlich ein Fisch angebissen hat. Dann war es vorbei und ich sehe diese traurigen Augen dieses Fisches noch vor mir, als ich zum tödlichen Schlag ausholte, der dann genau sein Genick getroffen hat und dann nur wenige Stunden später dann in der Pfanne landete. Das war nichts für mich, so sensibles Seelchen. Seither esse ich nur noch Tiere, die ich nicht selber getötet habe und töte nur Tiere, die ich nicht esse, Fliegen und so. Aber Angeln ist nun wirklich, wirklich nicht meins. Aber diese Männer, die wir heute Morgen ein bisschen näher betrachten wollen, die wären froh gewesen, wenn in dieser einen Nacht wenigstens ein einziger Fisch bei ihnen im Netz gelandet wäre. Wenn sie wenigstens einen rausgeholt hätten aus diesem See mit unendlich großen Fischschwärmen und ausgerechnet in ihrem Boot war nichts. Sie haben sich die ganze Nacht abgemüht und waren dann letztlich morgens aus aller Ruhe heraus erfolglos, ohne Fisch und ohne Frühstück. Ich möchte Ihnen diese Begebenheit vorlesen, so wie sie Johannes dann, der selber mit dabei war, als einer von diesen Männern erlebt und auch notiert hat. Sie können das gerne mitlesen bei sich auf den Blättern oder hier vorne an der Leinwand, wie es Johannes 21 in den Versen 1 bis 6 dann formuliert wurde. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus, da war der Autor Johannes einer von den beiden, und noch zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Also die waren sicher aus anderem Holz geschnitzt, als ich es war. Die hatten mit Fischen und Fische braten und Fische verkaufen überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber das, was die damals trotzdem erlebt haben, war für sie auch der blanke Wahnsinn. Innerhalb von wenigen Wochen war ja ihr Leben eben, wie es beschrieben wurde, einer Achterbahnfahrt der Gefühle ausgesetzt, wie es noch nie vorher der Fall war. Und das mussten sie alles erstmal verdauen, erstmal mitkommen, was sich da alles abgespielt hat. Sie mussten erstmal hilflos mit ansehen, wie Jesus, der Anführer ihrer Truppe, aus ihrer Mitte gerissen worden war, an ein Holzkreuz festgenagelt wurde und dort einfach in der Sonne vor den Stadttoren Jerusalems erbärmlich sein Leben aushauchte. Und die standen dabei und haben mit zugucken müssen, mit gewissem Abstand, um nicht selber erwischt zu werden und das gleiche Schicksal erleiden zu müssen. Sie standen aber unter Schock. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus gemeinsam unterwegs und haben während dieser Zeit unwahrscheinlich viel erleben können und sich in vielen persönlichen Gesprächen, in vielen Erlebnissen davon überzeugen können, jawohl, hier ist Jesus Gottes Sohn in unserer Mitte. Die höchste Majestät, das Zentrum der Geschichte, der Anker dieser Zeit ist in unserer Mitte und wir sind ein Teil von seiner Mannschaft. Es war ein riesig gutes Gefühl, diese Majestät bei ihrem Inkognito-Einsatz in menschlicher Gestalt begleiten zu können. Sie konnten alles fragen. Und er wusste über alles Bescheid. Jedem Problem war Jesus gewachsen. Vorbildlich war sein Einsatz für die Mitmenschen, wie er für andere immer da war und ihnen helfen konnte. Sein Herz für die Benachteiligten, seine Liebe, die so ansteckend auf die Bevölkerung wirkte, wo man sich einfach nur fallen lassen konnte und wusste, Jesus kümmert sich und er trägt uns durch. Und ausgerechnet dieser Jesus, dieser Menschenfreund, wurde verurteilt und hingerichtet. Das überstieg ihr Denkvermögen bei weitem. Sie waren mit dieser Situation restlos überfordert. Auch Ostern war nicht die Lösung für ihr Problem, das sie jetzt hatten. Ja, sie konnten sich zwar später, diese zwei Nächte später, davon überzeugen, jawohl, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden und sie konnten erleben, wie er sie besuchte. Und sie mit ihm essen konnten. Und er hat ihnen vieles erklärt und deutlich gemacht. Und trotzdem war es nicht mehr dasselbe wie vorher. Er sagte ihnen, okay, wartet 50 Tage bis zum Pfingstfest und dann bekommt ihr den Heiligen Geist und dann kann es weitergehen mit dieser großartigen Mission. Ich habe meinen Teil erfüllt, der Heilige Geist wird das Kommando in die Hand nehmen und es fortführen. Aber das Warten in diesen 50 Tagen ist so schwer. Was soll man denn tun? Und so beschließt Jesus, der Frontmann dieser siebenköpfigen Truppe, wo die anderen vier waren, das ist überhaupt nicht bekannt, völlig verborgen. Aber diese sieben, die sich zusammengehalten haben, die haben sich dafür entschieden, an den Ausgangspunkt ihrer Zeit mit Jesus zurückzukehren. Dorthin, im See Genezareth, wo damals vor ungefähr 3 Jahren alles begonnen hat für diese wunderbare Zeit mit ihm. Hier am See Genezareth, dort kamen die meisten daher, sind sie zum ersten Mal Jesus persönlich begegnet. Und er hat sie aufgefordert, lasst eure Fischernetze zurück und folgt mir nach. Bleibt bei mir die ganze Zeit. Ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Das war ihre Berufung, ihre Bestimmung von Jesus. Und jetzt sind sie wieder am See. Und wieder auf der Suche nach ihrer Bestimmung. Wo ist der Platz für die Zukunft? Jetzt, wo Jesus nicht mehr in unserer Mitte ist, wo gehören wir hin? Sie suchen nach einer Perspektive. Vielleicht auch ein bisschen nach Ablenkung aus diesen ganzen Ereignissen heraus, die sich in den letzten Tagen ja nun geradezu überschlagen haben. Sie haben irgendwo so einen Halt gesucht, einen Anker für ihr Leben. Jesus schlägt nun auch vor, ihrer alten Betätigung als Fischer wieder nachzugehen. Sie wollten sich irgendwie nützlich machen, irgendwie das Heft in die Hand nehmen, irgendwie ein paar Fortschritte erzielen, wenigstens sich mal nur beschäftigen, was Sinnvolles tun. Und so verbringen sie mit ihren ausgeworfenen Netzen die Nacht auf dem See. Sie erleben die Stille der Nacht. Das Land der Ruhe auf dem Boot. Sie waren wach. In Gedanken versunken, aber ohne Jesus. Und da werden die Stunden lang, untätig im Boot zu sitzen und mit jeder Minute, in der die Netze leer blieben, sinkt die Stimmung ins Bodenlose. Sie trauern um Jesus und sie verlieren sich in den Erinnerungen an ihn. Flüsternd haben sie sich immer wieder mal solche Brocken zugeworfen. Und alle diese Sätze begannen immer so mit diesen Worten. Weißt du noch, damals? Und haben sie sich die Geschichten erzählt, die sie mit Jesus erlebt haben. Weißt du noch, damals? Sie erinnern sich an die früheren Zeiten, um dabei die derzeitige innere Leere, die sie jetzt auf dem See erleben, nicht so schmerzhaft empfinden zu müssen. Sie reisen in die Vergangenheit der letzten 3 Jahre, um der Gegenwart entfliehen zu können. weil die unerträglich ist. Dabei erleben sie in diesen Stunden der Nacht ein Phänomen, das immer wieder unter Christen anzutreffen ist. Ich nenne das mal der Glaube aus der Konserve. Sie kennen die Konservendosen, da wird frisches Gemüse oder frisches Obst gepflückt und zubereitet und dann in Dosen oder Gläsern einkonserviert, um dann irgendwann mal später auch wieder herausgeholt zu werden, aufgewärmt oder in irgendeiner Weise angerichtet. Aber es ist halt doch nicht mehr frisch. Und so erleben manche ihren christlichen Glauben. Früher war die Beziehung zu Jesus noch lebendig, noch frisch und packend, brennend. Aber jetzt ist irgendwie so alles abgekühlt, so routinemäßig geworden, so abgestanden. Die Erfahrungen mit Jesus aus früheren Zeiten, die sind konserviert. Die kann uns auch keiner mehr nehmen, denn wir haben das ja wirklich erlebt, wie es früher war und was wir da alles erleben konnten mit Jesus. Aber jetzt ist im Moment irgendwie alles so vakuumiert, so die Luft raus, abgekocht, steril, keimfrei. Manche denken dabei mit leuchtenden Augen an irgendwelche früheren Missionseinsätze zurück oder packende Seminare, vielleicht Bibelschulzeit oder sowas, oder Freizeiten oder phänomenale Gebetserhörungen, die man erleben konnte. Da waren Zeiten, in denen Gott so spürbar, ergreifbar nahe war, so aktuell, so richtig, wow, jetzt, mit Energie. Aber zur Zeit, jetzt in der Gegenwart, ähnelt der Glaube, die Beziehung zu Jesus mehr so diesem Leben im Boot, die Bootsfahrt auf dem See, lange Gesichter, enttäuschte Hoffnungen und leerer Bauch und nichts im Netz. Es ist sicher sehr gut und gerade auch in Krisenzeiten hilfreich, wenn man auf einen reichen Erfahrungsschatz mit Jesus zurückblicken kann. Aber jeder, der schon in einer Krise steckte oder vielleicht im Moment in dieser Krise steckt, der weiß genau, dass dieser Rückblick auf frühere Erfahrungen nicht die Kraft hat, aus der Krise herauszuhelfen. Erinnerungen sind gut, aber nicht kräftig genug, jetzt diese Beziehung wieder zustande zu kriegen. Die Erinnerungen bei den Freunden von Jesus, die waren gut, dass diese Hoffnung noch am Leben erhalten werden konnte. Es geht auch mal wieder weiter. Das war in Ordnung. Oder die Hoffnung, dass Jesus auch nach dieser Schwierigkeit, nach dieser Durststrecke wieder als Sieger hervorgeht. Aber jetzt im Moment leiden sie unter leeren Netzen und unter unsäglichem Hunger. Natürlich denken diese Leute im Boot auch in diesen stillen Stunden auf dem See an diese Anfangszeit mit Jesus zurück, wie es damals wirklich so prickelnd war. Oder ganz den Anfang, als sie auch mal mit leeren Netzen nach Hause zurückgekehrt sind. Die hatten so eine Nacht schon mindestens einmal erlebt. Und dann saßen sie da morgens nach der erfolglosen Nacht und haben Netze geflickt und gereinigt, haben dem Wanderprediger Jesus bei einer Predigt zugehört und wurden anschließend von ihm aufgefordert, jetzt Petrus, fahr noch mal raus auf den See. Und wir sind da als ganze Mannschaft mit mehreren Booten rausgefahren, um die Mittagszeit, haben die Netze ausgeworfen, weil es Jesus ihnen sagte. Und die Netze und die Boote konnten den riesigen Fischfang gar nicht mehr fassen. Die drohten unterzugehen bei diesem riesigen Fang. Das war ihnen jetzt in der Nacht bewusst. Wir hatten schon mal sowas erlebt. Und wir wissen, wozu Jesus imstande ist. Aber jetzt hat er uns verlassen. Gerade er ist nicht hier. Wir sind jetzt zwar wieder da, wo alles begonnen hat, nur mit dem einen, aber entscheidenden Unterschied. Jesus fehlt. Und so müssen sie grausam erleben, dass Erinnerungen nicht satt machen können. Nahrung für den Glauben gibt es nicht als Konserve. So wenig, wie es eine Ehe aus der Konserve geben kann. Beides, sowohl Glaube als auch die Ehe, sind Beziehungen. Und Beziehungen gehen nur im Jetzt. Die Erinnerungen an frühere Tage eines Paares, die geben vielleicht einen verklärten Blick oder die geben auch Hoffnung, dass es auch mal wieder besser wird, bessere Zeiten geben wird und die geben auch mal einen Schub. Aber entscheidend ist immer die Gegenwart. Wie gehen wir jetzt miteinander um? Wie begegnen wir uns im Moment? Wie gehen wir jetzt aufeinander ein? Und genauso wird der Glaube nicht aus der Erinnerung an früher genährt, aus einer Tradition heraus, sondern in der Begegnung mit Jesus jetzt. Klaus Günther Pache, einer der Autoren unseres Begleitbuchs zur Stille, was ja in der Gemeinde sehr, sehr viele gelesen haben oder noch lesen im Moment, der schreibt folgende Sätze dazu, die sind sehr herausragend. Pache sagt, es gibt Zeiten in unserem Leben, da sehen wir Jesus nicht mehr. Da fehlt die Freude und die Netze sind leer. Da verdüstert sich unsere Seele und wir glauben dem Herrn nicht mehr. Jesus ist so fern, nur ein Begriff. Und nach Möglichkeit sollte das keiner merken, schon gar nicht in der Gemeinde. Kennst du das? Steckst du vielleicht mittendrin? Dann hör genau hin. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Zitat Ende. Was für ein Satz, den Pache hier aus dem Johannesevangelium herausstellt. Was für ein Satz in diese düstere Situation hinein, die sich nur noch aus der Erinnerung versucht, am Leben zu erhalten. Der Satz heißt, im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Diese wenigen Worte allein werfen auf diese Szene hier ein ganz anderes Licht auf einmal. Jesus ist da inmitten der Erfolglosigkeit. Jesus ist da inmitten dieser tiefen Traurigkeit. Er ist da, auch wenn alle momentanen Erfahrungen dagegen sprechen. Er ist da, auch wenn seine Nähe nicht spürbar ist und wir uns allein gelassen fühlen, im Stich gelassen, auf uns selber gestellt oder überfordert, so ohne Perspektive. Jesus ist da. Und er dient hier, wie wir es gesungen haben, als Zuflucht und Stärke. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre. Du bist treu, wenn ich untreu bin. So war das Lied vorhin. Dabei ist hochinteressant, dass Johannes von dieser Begebenheit ausdrücklich betont, dass Jesus von ihnen gar nicht mal erkannt wird. Er war da, stand am Ufer, als Mann am Grill, und die haben ihn nicht gesehen. Gesehen wohl, aber nicht erkannt, dass es Jesus war. Sie haben einfach einen unbekannten Menschen dort gesehen, wahrgenommen. Und trotzdem bekommt diese Situation auf einmal ein anderes Vorzeichen. Sie haben keine Ahnung, dass es Jesus ist. Sie können seinen Einfluss überhaupt nicht wahrnehmen oder fühlen. Er hat noch kein einziges Wort zu ihnen gesprochen. Und doch beschreibt dieser Satz die entscheidende Wende für diese Situation. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Leute, das ist doch ein Satz, den jeder so ganz persönlich für sein eigenes Leben nehmen kann. Egal, in welcher Situation sich dein Leben gerade befindet. Ganz gleich, wie du dich im Moment nun fühlst, oder egal, was du auch wahrnehmen kannst von Jesus. Er ist da. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Er begegnet dir. Vielleicht ist dir das jetzt zum allerersten Mal so bewusst geworden, weil du bislang mit Jesus eigentlich noch nicht so viel am Hut hattest. Und er steht am Ufer deines Lebens und erwartet dich. Vielleicht auch noch als der große Unbekannte. Aber er will sich dir zeigen und ganz persönlich vorstellen. Vielleicht hast du dich auch eher in den Freunden von Jesus wiedergefunden, die schon lange Zeit, 3 Jahre lang mit ihm unterwegs waren, aber ihn verloren hatten. Aus irgendeinem Grund ist er abgetaucht, so wie ihr es wahrnehmt. Vielleicht ist es eine große Traurigkeit, die den Zugang zu Jesus einfach verstellt hat. Er kommt nicht mehr durch. Vielleicht sind es andere Interessen, die sich in den Vordergrund gedrängt haben. Vielleicht auch ein Übermaß an Verantwortung oder Verpflichtungen, dass für ihn gar keine Zeit mehr blieb. Aber das ist tatsächlich deine Stunde jetzt. Jesus steht am Ufer. Er will dir begegnen, ganz gleich, ob jetzt zum allerersten Mal so richtig oder nach einer längeren Durststrecke erneut. Egal, wie diese Durststrecke schon andauert, ob es jetzt nur ein paar Tage waren oder Wochen oder Jahre. Jesus sehnt sich nach unserer Reaktion. Er will, dass er reden kann. Er will zu dir reden, eine Beziehung zu dir aufbauen. Und wir können anhand von diesem Ereignis absolut fein erkennen, wie das mit dieser Beziehung da auf einmal weiterging. Der nächste Schritt ist nämlich, dass Jesus diese Männer im Boot direkt anspricht. Er ruft ihnen was zu. Er ruft ihnen zu: Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Das waren die ersten Worte. Also beim ersten Betrachten erscheint diese Frage nicht gerade glücklich gewählt für diese Männer in ihrer Situation. Wer will schon gern auf seinen Makel und seine Erfolglosigkeit aufmerksam gemacht werden? Es ist also ungefähr so, dann können wir es in unsere heutige Zeit mit reinkriegen, wenn sie an der Ampel stehen und beim Anfahren den Motor abwürgen. Und der Hintermann steigt aus, klopft ans Fenster und fragt ihnen durch die geöffnete Fensterscheibe rein, sehr einfühlsam: Haben Sie den Motor abgewürgt? Oh. Also ich befürchte, dass ich diese Frage nicht sehr christlich beantworten würde. Und ich kann in jedem Fall besser verstehen, wie David mal beten konnte: Oh Gott, schlag ihnen die Zähne ein. Brich diesen Löwen das Gebiss aus, Herr. Zitat Psalm 58. Nur mich abzusichern hier. Aber das war die Situation der Leute im Boot. Wie kann der sowas sagen? Wir haben die ganze Nacht geackert und der nimmt den Finger und bohrt in unserer Wunde und... Ja, aber nur beim ersten Blick. Wenn wir näher hinschauen, merken wir, wenn Jesus in unserem Leben den Finger auf die Wunde legt, dann nicht um uns zu erniedrigen oder uns fertig zu machen, sondern wenn er den Finger auf eine Wunde legt, dann um zu heilen. Wenn er uns auf unsere leeren Hände aufmerksam macht, dann doch nur, um sie zu füllen. Natürlich ist es demütigend, wenn mir Jesus, wie er es bei diesen Leuten hier macht, vor Augen stellt, dass ich ohne ihn gar keine Chance habe, bei Gott Eintritt zu erhalten. Wer will sich denn schon gern damit auseinandersetzen, dass man es in seinem eigenen Leben nicht geschafft hat, sich schuldlos zu halten, sich so gradlinig zu qualifizieren für die himmlische Herrlichkeit? Wer will denn schon gern zugeben, dass sein guter Wille oder seine Anstrengung, die man an den Tag legte, nicht ausreichend war, um bei Gott auf offene Türen zu stoßen und eingelassen zu werden? Wer will sich denn schon gerne eingestehen, dass das Lebensziel unerreichbar geworden ist? Wenn Jesus trotzdem immer wieder unsere Unzulänglichkeit und unsere Ohnmacht aufdeckt, dann doch nur, um uns darauf hinzuweisen, dass er uns daraus befreien kann. Er ist doch geradezu für unsere Situation, für unsere leeren Hände, für die Ohnmacht, die Rettung. Er ist doch unser Platz, an dem wir hinkommen können als Zuflucht und Stärke rund um die Uhr. Seine Gegenwart erfüllt unser Leben doch. Und so entsteht aus dieser Begegnung mit Jesus als der große Unbekannte auf einmal eine Beziehung zu ihm. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir ihm Reaktion zukommen lassen, Antwort geben. Jesus ist der Ort, wo wir hingehören. Seine Gegenwart, eben diese Zufluchtsstätte. Es ist nicht die Erinnerung an bessere Zeiten, sondern seine Gegenwart. Jetzt, im Moment. Und diese Gegenwart ist nicht auf irgendwelche besonderen stillen Momente begrenzt, irgendwelche besonderen Erfahrungen, sondern wo wir uns darauf konzentrieren, sondern diese Gegenwart bleibt den ganzen Tag über bestehen. Im Alltag. Ganz normal. Da, wo jeder Einzelne seinen Tagesablauf zubringt. Hier ist Jesus gegenwärtig. In den vielen tausend Kleinigkeiten, da leben wir diese Verbundenheit zu ihm. Wir merken, dass wir ihn brauchen, dass wir von ihm abhängig sind, ohne dass er uns aber zu irgendetwas zwingen würde. Diese Beziehung ist nicht von Zwang oder Manipulation geprägt. Sondern diese Beziehung zu Jesus nährt sich vielmehr aus einer Liebe, die davon fasziniert ist, dass der andere noch viel mehr liebt. Sie kennen vielleicht dieses Spiel, was bei Kindern immer so ganz so beliebt ist. Er sagt eins: Ich liebe dich so groß bis zur Decke. Ich liebe dich bis zum Dach. Ich liebe dich bis zu den Wolken. Und ich liebe dich bis zu den Sternen. In diesem Spiel bereitet Jesus das Ende, wenn er sagt, ich liebe dich bis in meinen Tod. Und wir verstummen und stellen fest, dass es keine größere Liebe geben kann, als die, die Jesus für uns seinen Tod erleiden ließ. Das nährt diese Beziehung. Das macht es aus. Die Freunde von Jesus, die folgen der Aufforderung und werfen dem, was er sagte, auf das, was er sagte, das Netz auf der anderen Seite über Bord. Und die erleben auf einmal, wie sie in dieser Beziehung zu Jesus Dinge tun konnten, von denen sie das nicht erwartet haben. Ein riesiger Fischschwarm wird gefangen. Und erst jetzt an dieser Stelle erkennen sie, dass es Jesus ist, der schon die ganze Zeit gegenwärtig war, als der große Unbekannte. Er ist es, der ihnen den Finger in die Wunde gelegt hat. Und er ist es auch, der ihnen den Tipp mit der anderen Bootsseite gab. Und er ist es auch, der nun am Ufer steht und wartet, bis sie mit ihrem großen Fang an Land gerudert sind. Petrus schwimmt vorne weg und zieht schließlich das Netz mit den Fischen an Land. Und das ist in dieser Beziehung mit Jesus immer wieder neu zu erleben. In der Gegenwart. Jetzt. Wir hören auf ihn, tun, was er sagt und kommen aus dem Staunen auf einmal nicht mehr raus, was er alles damit bewirkt. Er tut es. Wir bemühen uns und rudern kräftig. Aber bis wir zu Jesus kommen, hat er den Fisch schon auf dem Grill. Wo der Fisch herkam? Bis die rauskommen, wird angerichtet, serviert. Es ist niemals so, dass wir Jesus mit unserem Erfolg, mit diesen vielen Fischen oder mit unserer Arbeit, mit dem kräftigen Rudern irgendwas beweisen müssten. Dass wir ihn beeindrucken müssten. Wir müssen ihm nicht zeigen, wie gut wir es drauf haben, dass er sich uns endlich zuwendet. Er ist nicht auf unseren Fischschwarm angewiesen, um uns satt zu kriegen. Er ist von sich aus an uns interessiert. Und so bleibt unsere Beziehung bestehen, auch wenn sie durch Durststrecken geht oder Dürrezeiten erlebt. Entscheidend dabei ist aber, dass wir in dieser Stille nicht nur Erinnerungen pflegen, an dem Frühjahr irgendwo festhängen, sondern Jesus entdecken, der bei uns ist. Seine Gegenwart erleben in diesen Momenten. Und dann können wir es täglich in diesen vielen kleinen Situationen frisch erfahren, dass er uns versorgt, dass er uns gebraucht, dass er uns erwartet und dass er uns beschenkt in seiner Gegenwart. Unkonserviert, tatsächlich frisch und voller Vitamine. Und das gilt für alle Zeit, weit über diese 6 Wochen der Stille, die wir nun erlebt haben oder gerade nun zu Ende gehen, hinaus. Hier bei Jesus in seiner Nähe, in seiner Gegenwart ist unser Platz im Alltag. In der Stille oder an der Arbeit. Er ist gegenwärtig, Jesus ist dabei. Was für ein Glück. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist derjenige, der in unser Herz sieht und darum weiß, wie es bestellt ist, wo wir an welchen Punkten festhängen, wo sich unser Glaube vielleicht nur aus Erinnerungen versucht zu nähren und dabei kalt wird. Oder wo wir noch nie eine Beziehung zu dir hatten und das eigentlich gar keiner mitkriegen darf. Oder wo wir wissen, was du uns zu sagen hast, aber uns konsequent sperren, das zu tun. Und dabei durch die Netze leer bleiben. Jesus, und ich bin dir dankbar dafür, dass du für jeden Einzelnen unter uns am Ufer stehst. Egal wie es im Herzen aussieht. Sieht, du bist da und wartest auf Reaktionen, auf Antwort. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass gerade in dieser Karwoche, dass du unser Herz gewinnst, wenn wir so massiv und so überdeutlich vor diese abgrundtiefe Liebe gestellt werden, mit der du uns begegnest. Lass sie überzeugend sein für jeden Einzelnen. Lass in dieser Woche den Entschluss reifen, dass wir uns dir zuwenden wollen. Eine Beziehung haben wollen aus der Begegnung mit dir. Eine Beziehung, die rund um die Uhr anhält. Eine Beziehung, in der du uns versorgst. Wir von dir eingespannt werden, arbeiten, gebraucht werden, aber von dir permanent versorgt werden mit allem, was wir brauchen. Hilf du jedem Einzelnen von uns zu einer lebendigen Beziehung zu dir, die sich als tragfähig erweist, als krisenfest, eben in deiner unwandelbaren Liebe gegründet. Amen.